Willkommen bei Monokel, einem Podcast über Medien, Macht und Ideologie. Ich bin Marco Kovic.
Ich bin Christian Kaspar.
In der heutigen Folge reden wir über das Gender-Sternchen, inklusive gendergerechte Sprache und die Leute, die sich darüber aufregen.
Was ist damit gemeint? Eine inklusive, gendergerechte Sprache bedeutet beispielsweise, dass man eben Ärzt-Sternchen innen schreibt statt nur Ärzte. Und dass man eben damit sagt, dass nicht nur männliche Ärzte gemeint sind.
Das bedeutet im Wesentlichen, wenn es ums Deutsche geht, der generische Maskulinum hat ausgedient.
Darüber zu sprechen lohnt sich insofern, da sich jetzt gerade in den letzten Monaten eine Debatte über gendergerechte inklusive Sprache entwickelt oder auch intensiviert. So beispielsweise bei SRF, Schweizer Radio und Fernsehen, da wird geplant oder ist geplant, dass eben redaktionelle Richtlinien eingeführt werden sollen, die eine gendergerechte Sprache fördern.
Im März 2021 hat der Rat für deutsche Rechtschreibung entschieden, dass der Genderstern vorerst nicht ins Regelwerk kommt. Das Thema scheint aber jedenfalls auf der Agenda angekommen zu sein.
Und auch im Duden wurde beschlossen, dass eben, das war glaube ich Februar,
also auch kürzlich.
Auch eben sehr kürzlich, ja, dass jetzt eben beim Bäcker maskulin steht und eben auch noch die Bäckerin und das dann als feminin bezeichnet wird, ebenfalls vorkommen soll.
Das heißt, bei den Nomen gibt es jetzt wirklich zwei Einträge, für männlich und für weiblich. Früher gab es nur männlich und dann noch dazu stand die weibliche Form.
Weshalb macht man das? Ein offensichtlicher Aspekt ist die Präzision. Also wir können dadurch uns genauer ausdrücken. Eben, wir sagen nicht mehr ja, die Ärzte, sondern wir wissen dann eben, dass die Ärzte und Ärztinnen gemeint sind, wenn wir das so sagen wollen. Und wenn wir von den Ärzten sprechen, dann sprechen wir eben nur von den männlichen Ärzten. Das ist dann eine Präzisierung in unserer Sprache.
Ganz gute Sache. Und zweitens bildet gendergerechte Sprache die Vielfalt der Gesellschaft, wie sie ist, besser ab. Es gibt eben nicht nur Männer, es gibt auch Frauen, es gibt non-binäre Menschen und die sind inkludiert mit solcher Sprache. Oder moralisch gesehen ein kleiner Schritt, eine kleine Veränderung, die doch eine gute Geste ist.
Das gerade vor dem Hintergrund, wenn man davon ausgeht, dass eben die Sprache doch auch unser Denken beeinflusst. Wenn wir eben Ärzte lesen, dann sehen wir vielleicht doch eher einen Mann in einem weißen Kittel vor uns und eben nicht, wenn es das in diesem spezifischen Fall gemeint ist, eben Männer und Frauen in weißen Kitteln. Also da denke ich schon, das hat durchaus einen Einfluss und ja, vor diesem Hintergrund auch eine gewisse Berechtigung, dass man darüber nachdenkt oder eben jetzt auch wirklich gewisse Veränderungen vollzieht.
Tja, so sehen du und ich das, Christian, aber es gibt viele Leute, die es ganz anders sehen. Leute, die denken, diese gendergerechte Sprache, das ist suspekt, wenn nicht gar gefährlich.
Ja, das scheint wirklich eine Art Trigger zu sein, in einem gewissen Spektrum. Ja, da kann man doch einige Beiträge, Meinungsbeiträge lesen in der letzten Zeit und wir wollen nun exemplarisch drei Texte etwas genauer anschauen, wirklich etwas genauer, also auch im Sinne einer kritischen Rekonstruktion, auch ein bisschen tiefer in die Texte reingehen und uns mal die Argumente vor Augen führen, die da ins Feld geführt werden.
Die drei Texte, die wir uns anschauen, ist erstens «Liebe Sprachbenutzerinnen und Sprachbenutzer» von René Scheu von 2019.
Ebenfalls anschauen möchten wir uns einen Beitrag, zwar einen Meinungsbeitrag, aber aus der akademischen Debatte. Der Titel ist «Genderstern und Binnen-I» von Rudolf Stöber, das ist in der Fachzeitschrift Publizistik erschienen.
Und drittens schauen wir uns den Artikel «Sensibel, unsensibel» von Tamara Wernli aus der Weltwoche an, erschienen in diesem Jahr. Gut, steigen wir ein mit dem Text von René Scheu in der Neuen Zürcher Zeitung. Der Titel ist schon Programm. Liebe Sprachbenutzerinnen und Sprachbenutzer, wie halten Sie es mit der Sexualisierung der Sprache von oben?
Genau. Sein Kernargument formuliert er folgendermaßen. Die Suche nach einer Sprache der Gleichberechtigung hat nicht nur zur gewünschten Genderneutralität geführt, sondern zu einem neuen Kulturkampf unter den Geschlechtern. Es ist höchste Zeit, das Projekt der gegenderten Ausdrucksform zu begraben und die Sprache ihren Benutzern zurückzugeben.
Schon im Titel sieht man eigentlich, da ist sehr viel Sarkasmus mit dabei. Es schwingt so eine herablassende Tonalität mit, die man immer wieder findet. Wir wollen das jetzt nicht weiter kommentieren, sondern wirklich die Kernargumente herausschälen. Ein erstes solches Argument ist, dass das generische Maskulinum lesbarer, verständlicher und schöner sei. Zum Beispiel schreibt René Joy: Wer will sich schon die Finger verbrennen, während es um das hohe Gut der Gleichberechtigung geht? Wer will schon auf Lesbarkeit, Verständlichkeit und sprachliche Schönheit pochen, wenn er dabei Gefahr läuft, als Frauenverächter dazustehen?
Das ist auf den ersten Blick jetzt kein völlig abwegiges Argument. Ja, es gibt eine Veränderung in der Art, wie wir schreiben und auch, was wir dann lesen. Also ich kann mich erinnern, als ich begonnen habe, die WOTS zu lesen. Die WOTS verwendet das Binnen-I ja schon sehr lange. Ja, am Anfang musste ich mich daran gewöhnen. Mittlerweile merke ich es eigentlich nicht mehr. Aber ja, klar, es ist eine Veränderung. Jetzt ist es aber so, dass das gemäß verschiedenen Studien eben genau nicht dazu führt, dass eben die Verständlichkeit auf der Strecke bleibt.
Das wurde untersucht, auch explizit für die deutsche Sprache. Und das Ergebnis in den Studien, die wir zusammengetragen haben, die gefunden haben, man versteht die Texte genau gleich gut. Sie sind nicht holpriger, sie sind nicht weniger verständlich, sie sind nicht schwieriger zum sie verarbeiten. Es spielt einfach keine Rolle.
Er argumentiert dann weiter, dass das sprachliche und das biologische Geschlecht eben nichts miteinander zu tun haben würden.
Das ist sehr interessant. Das heißt, wir streiten über etwas, was gar nicht irgendwie zusammenhängt.
Zitat: Genus und Sexus, sprachliches und biologisches Geschlecht haben zunächst einmal nichts miteinander zu tun. Der Käse ist nicht männlich, die Milch nicht weiblich, das Kind nicht sächlich. Und hat sich schon jemand darüber beklagt, dass das Deutsche bloß ein Personalpronomen in der dritten Person Plural kennt, nämlich das Sie? Nein, wir denken dabei nicht ständig an Frauen, schreibt René Joy.
Tja, aber beim generischen Maskulinum tun wir es eben. Das ist auch in Studien belegt.
Genau, das Beispiel, das wir eingangs erwähnt haben, eben. Der Arzt und die Ärztin, das sind eben sehr wohl Männer und Frauen. Also insofern, ja.
Das ist ein bisschen spitzfindiges Argument, wenn man vom Käse redet. Klar, der Käse ist kein Mensch, aber wenn man über Gruppen von Menschen redet, geht es eben auch um biologisches Geschlecht.
Genau, und das Gender-Sternchen, das möchte ja niemand für die Käsinnen verwenden. Also das ist auch wirklich etwas an den Haaren herbeigezogen.
Ein weiteres interessantes Argument bei René Joy ist, dass Sprachen ja arbiträre Zeichensysteme seien. Darum ist das alles Quatsch, was wir da diskutieren. Zitat: Sprachen wurden zwar vom Menschen erfunden, aber nicht auf dem Reißbrett geplant. Es handelt sich um ein arbiträres Zeichensystem, das auf Konventionen beruht und sich im täglichen Gebrauch zu bewähren hat.
Ja, das jetzt mag der Fall sein. Er möchte vermutlich damit sagen, dass weil es eben arbiträr ist, also weil es irgendwie gewachsen ist, sagen wir, historisch gewachsen ist, soll man es nicht verändern.
Ich glaube, seine Intention oder seine Idee hier ist, weil es arbiträr ist, weil es einfach so entstanden ist, die Sprache, hat niemand schlechte Motive da reingepackt oder so. Es ist halt, wie es ist, aber niemand will was Böses damit. Es hat nicht einen sexistischen Mann gegeben, der die Sprache erfunden hat, jetzt wollen wir Frauen diskriminieren in der Sprache. Aber das behauptet ja auch niemand.
Genau,
das
wollte ich gerade sagen, genau. Also, genau. Und aber trotzdem, es ist, glaube ich, klar, das haben wir anfangs auch schon kurz erwähnt, dass natürlich hat die Sprache einen Einfluss darauf, wie wir die soziale Welt, sagen wir mal, wahrnehmen. Und es reproduziert sich auch etwas in der Sprache.
Genau. Das ist eben der springende Punkt. Gerade weil Sprache in Anführungszeichen arbiträr ist, fließen latent die Strukturen, die es gibt in der Gesellschaft, in Sprache hinein und werden dadurch wieder verstärkt. Das ist genau das Kernargument für gendergerechte Sprache.
Ein weiteres und vermutlich, gemäß seiner Titelsetzung auch das Kernargument ist ja, dass die gendergerechte Sprache eine Politisierung und in diesem Fall jetzt konkret eine Sexualisierung der Lebenswelt mit sich bringt.
Oh oh.
Ja, durch die Doppelnennung von Frauen und Männer, Männern findet nämlich gerade keine Gleichberechtigung statt, sondern eben eine Politisierung und Sexualisierung der Lebenswelt, als würde das Geschlecht in allen menschlichen Angelegenheiten eine primäre Rolle spielen.
Das ist jetzt interessant, das ist ein Purzelbaum gedanklich, was Herr Schröder macht. Das heißt, das Problem wird erst dadurch erschaffen, dass wir Maßnahmen ergreifen, um das Problem zu lösen.
Genau. Und ja, also ich meine, das ist sicher so. Das ist mir auch aufgefallen jetzt beim WOTS-Lesen. Jetzt, wie ich gesagt habe, fällt mir das Binnen-I eigentlich nicht mehr auf. Mhm. Manchmal aber schon. Mhm. Das ist interessant, was dann passiert. Dann denke ich so, hä, wieso? Okay. Es regt an, über etwas nachzudenken. Mhm. Ich merke auch, da ist irgendetwas in mir drin. Das habe ich jetzt so noch gar nicht so gemerkt. Und ja, es regt zur Reflexion an. Und das ist ja nicht mal primär etwas Schlechtes.
Ich finde es eigentlich noch ganz gut, wenn Menschen über Dinge nachdenken. Das ist jetzt nicht im Sinne der NZZ, aber allgemein finde ich das eine schöne Sache. Und Sprache ist eben, wie wir auch vorher festgestellt haben, im Standardmodus bei Default eben politisiert, aber nur latent. Wir merken es nicht. Und so fangen wir an, über die Dinge nachzudenken. Da kann man doch nicht ernsthaft dagegen sein.
Doch, offensichtlich schon.
Weil, meint René Scheu, gendergerechte Sprache in Tat und Wahrheit Exklusion eben erst bewirkt. Zitat: Eine Ideologie mit Geburtsfehler scheitert hier an ihren eigenen Widersprüchen. Jede Differenz bringt neue Differenzen hervor, jeder Versuch der Inkludierung erzeugt neue Exklusionen.
Vielleicht bin ich jetzt einfach nicht ganz auf der Höhe, aber ich verstehe dieses Argument nicht. Also Inkludierung erzeugt Exklusionen. Das ist also logisch, verstehe ich dieses Argument jetzt nicht.
Ist ja logisch einfach mal ein Widerspruch.
Vielleicht zielt er auf die Idee ab, ja, dass eben die In-Group-Out-Group-Dynamiken, also wenn man halt eben sich stärker inkludiert in einer Gruppe, dann führt das auch zur Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen. Vielleicht ist es irgendwie etwas in diese Richtung. Dieser Einwand erinnert mich übrigens, Klammer auf, an die Populismusdebatte, wo eben auch oft eine Gleichsetzung zwischen linken und rechten Populismus gemacht wird, die meines Erachtens eben verkennt, dass es auf einer ideologischen Ebene bei ersterem, also beim linken Populismus, eben genau um Inklusion geht und beim rechten Populismus eben um Exklusion. Also ich glaube nicht, dass zwingend, wenn man sich inkludiert, dass es zwingend eine Exklusion braucht. Das ist logisch, ist das irgendwie für mich nicht nachvollziehbar. Und jetzt in dem Fall mit der Sprache eben, ist das für mich auch nicht wirklich nachvollziehbar.
Das ist eigentlich genau das, was René Scheu offenbar glaubt und projiziert auf die gendergerechte Sprache. Er will ja Exklusion, er will das generische Maskulinum und diese Exklusion beibehalten. Aber das wirft er dann den Maßnahmen vor, die diese Exklusion aufheben wollen. Ziemlich imposante Gehirnakrobatik.
Und man sieht schon hier, wir werden dann das noch ein, zweimal antreffen und nochmal darauf zurückkommen. Eben, es geht eigentlich gar nicht um Sprache, sondern es geht eigentlich um eine Ideologie. Und ja, man bekämpft jetzt da die Sprache. Es gibt in der Mundart diesen Ausdruck, man schlägt den Sack und meint aber den Esel. Das kommt mir jetzt gerade ein bisschen so vor.
Der zweite Text, der auch in der deutschsprachigen Debatte für Aufsehen gesorgt hat im letzten Jahr, ist Genderstern und Binnen-I von Rudolf Stöber. Rudolf Stöber ist Professor für Kommunikationswissenschaft an der Uni Bamberg, also ein gestandener Forscher. Und sein Artikel erschien 2020 in der Fachzeitschrift Publizistik als eine Art Meinungsbeitrag.
Das ist notabene eine der wichtigeren deutschsprachigen Publikationen der Kommunikationswissenschaft.
Ein erster Vorwurf, den Stöber in seinem Artikel erhebt, gendergerechte Sprache sei Gedankenpolizei. Zitat: Als politisches Motiv hinter der Sprachnormverletzung steht das Bemühen, die Emanzipation voranzutreiben. Das konnte ich wiederholt in Diskussionen bemerken. Doch wo endet die aufrichtig gemeinte Bemühung um mehr Emanzipation? Wo beginnt die Gedankenpolizei? Da, also meine erste Reaktion war, der Typ hat doch nicht mehr alle Tasten im Schrank. Gedankenpolizei.
Inklusive Sprache führt in die Diktatur oder ist ein Ausdruck einer totalitären Diktatur. Naja.
Und wir sehen diese Opferhaltung, sich als Opfer einer Unterdrückung sehen zu wollen, das zieht sich durch seinen kuriosen Text durch. Zum Beispiel meint er in einem weiteren Argument, und das ist jetzt kein Witz, dass sprachpolitische Eingriffe in Anführungszeichen wie in 1984 bei George Orwell sind, eine Dystopie. Zitat: Wer hingegen bewusst sprachpolitisch eingreift, um via Sprache Denken zu lenken, manipuliert. Bei Viktor Klemperer, Dolph Sternberger et al. Oder George Orwell lässt sich viel über die Gefährlichkeit der Gedankenmanipulation via Sprachlenkung lesen. Wer die Institutionssprache beschädigt, darf sich über weitergehende Angriffe auf die Institution der Massenmedien nicht beklagen.
Okay, gendergerechte Sprache, wenn ich ihn richtig verstehe, ist das Einfallstor für Medienzensur, staatliche Medienzensur. Das ist so sein Argument hier.
Es ist eine Diktatur, eine Dystopie. Spannende Science-Fiction, in der er Stöber da lebt.
Aber was er hier unterstreicht, eben die Gefährlichkeit der Gedankenmanipulation. Also er geht hier in diesem Argument zumindest davon aus, dass eben doch das Sprache unser Denken beeinflusst, oder?
Aber er reflektiert nicht wohlwollenderweise, dass vielleicht Sprache, wie sie ist, bereits unser Denken beeinflusst und nicht unbedingt auf eine gute Art.
Ja, er geht dann noch einen Schritt weiter und er findet, dass genderneutrale Sprache faschistisch ist, nationalsozialistisch oder kommunistisch. Zitat: Nun wird niemand all jenen, die Gendersternchen und Binnen-I benutzen, Nähe zu Faschismus, Nationalsozialismus oder Kommunismus vorwerfen. Manche Nutzer, aber zeigen genau diese Nähe. Hier stimmt es vermutlich auch. Das heißt, vielleicht ist das sehr, sehr bewusst gewählt. Und dann sagt er noch, dass schön, ich möchte den Kolleginnen und Kollegen hier, okay, die in unseren Zeitschriften publizieren, diese Nähe nicht unterstellen.
Hey, sorry, das ist ja vollkommen bekloppt.
Das in Publizistik, ja, ist das erschienen. Also ich meine, das ist wirklich, ja,
klar. Und notabene ohne Hinweise auf Evidenz, auf irgendwie Einzelfälle, auf Anekdoten, geschweige denn Studien. Behauptet es einfach mal.
Forscher so Nazis benutzen eine gendergerechte Sprache. Ich sehe schon die Plakate an den Demos.
Ja, genau. Und super, dass er natürlich Kommunismus und Nationalsozialismus und Faschismus in den gleichen Topf wirft.
Genau.
Da sieht man, wie viel er sich überlegt hat. Weiter, das ist ein interessantes Argument, findet Stöber, dass gendergerechte Sprache die wirkliche Emanzipation verdrängt. Aha. Zitat: Wer glaubt, mit Genderstern und Binnen-I die Realitäten zu ändern, weil beides das Denken ändere, wer bewusst Sprache manipuliert, um zunächst das Denken zu ändern und damit die Emanzipation voranzutreiben, wacht vielleicht eines Tages erstaunt auf, weil etwas ganz anderes eingetreten ist. An die Stelle wünschenswerter Emanzipation sind Genderstern und Binnen-I getreten. Und dabei ist es geblieben.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, auf was er sich hier stützt.
Also wieder mal auf gar nichts, ja. Keine Evidenz, wie es sich für einen Wissenschaftler gehört.
Und irgendwie ist das ja auch wirklich, ja, es ist irgendwie schräg, weil oben in deinen zwei Zitate vorher, da schreibt er eben, dass wirklich die Sprache das Denken beeinflusst. Und hier kommt er dann zum Schluss, dass am Schluss eigentlich, ja, dass letztlich nur die Sprache bleibt. Also da weiß ich jetzt auch nicht, was gilt jetzt, was denkt er jetzt? Ist die Sprache jetzt ein mächtiges Instrument, das einen Einfluss auf unser Denken hat oder eben überhaupt nicht?
Mhm. Also, schön ist auch sein Concern Trolling, wie es auf Englisch heißt. Ja, ich bin ja für Emanzipation, ist ja wichtig, aber die gute, die richtige Emanzipation. Ich habe nur Angst, dass es eben nicht klappt, wenn man jetzt da mit Gender-Sternchen kommt. Come on.
Ja, ich meine, man muss dazu sagen, klar, dass mit der Sprache allein ist noch nicht getan, nur weil wir eine inklusivere Sprache verwenden, anwenden, benutzen, heißt das noch nicht, dass unsere Gesellschaft absolut inklusiv wird. Aber das eine schließt das andere ja sicher nicht aus.
Und er begründet gar nicht, wie denn jetzt gendergerechte Sprache mehr weitere Emanzipation verhindern soll. Das ist einfach ein Hingespinst, das er hat.
Ja, er denkt vielleicht, also aus diesem Zitat könnte man das so rauslesen, dass man dann denkt, ja, wir haben jetzt ja die Sprache angepasst und jetzt müssen wir nichts mehr unternehmen.
Aber eben genau. Das sagt niemand, will niemand, tut auch niemand.
Genau. Ein weiteres Argument, das auch schon bei René Scheu vorkommt, das ist ja der Status quo. Und zwar, der ist einfach mal gut und den muss man eben auch gar nicht rechtfertigen. Denn, Zitat: Doch wer Regeln befolgt, muss sich nicht rechtfertigen, steht aber inzwischen unter latentem Rechtfertigungsdruck. Das ist bezeichnend und bestätigt in jedem einzelnen Fall von Rechtfertigungszwang das inzwischen in bestimmten Milieus verbreitete illiberale Klima. Cancel Culture.
Genau.
Das kommen wir, oder? Das
es ist wirklich perfekt, diese reaktionäre Weltsicht. Wenn jemand Gesellschaftskritik betreibt, Machtstrukturen hinterfragt, sagt, hey, warum sind die Dinge, wie sie sind? Ist das gut, wie sie sind? Dann ist das schlecht. Weil die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind, das ist ja normal. Das macht man einfach.
Und wie sind Regeln je irgendwie zustande gekommen? Also ich meine, Also einfach weil die jetzt da sind, muss man sich nicht mehr, oder muss man die Regeln nicht mehr rechtfertigen. Also das ist wirklich, ja, also wirklich sehr eine spezielle Weltsicht.
Interessant ist noch ein weiterer Vorwurf, nämlich, dass gendergerechte Sprache nur selektiv für positiv konnotierte Dinge benutzt wird. Zitat: Es gibt keine Verbrecherinnen, Vergewaltigerinnen, Mörderinnen. Wer wollte aus Schillers Räuber die Räuberinnen machen? Man sollte sich fragen, ob die selektive Verwendung nicht zumindest latent manipulativ ideologisch zum Nennen ist.
Ja, er relativiert es oder formuliert es in einer Frage. Man sollte sich fragen, natürlich geht er davon aus. Mhm. Ja, das ist einfach, ja.
Er hat nicht mal ein einziges Beispiel aus der Realität. Das ist ein Hirngespinst, das nur in seinem Kopf drin ist.
Strohmann ist das letztlich. Mhm. Also das geht es ja gar nicht. Also es ist durchaus möglich, dass im Moment, das entwickelt sich ja, dass im Moment noch nicht ganz klar ist, wo macht man jetzt und wo macht Sinn und wo nicht. Aber das heißt ja nicht, dass es irgendwie bewusst benutzt wird und dass diese Selektivität, die es vielleicht ja noch an der einen oder anderen Stelle auch gibt, dass das irgendwie ideologisch aufgeladen sein muss. Es ist eher ein Grund, dass man halt da genauer hinschaut und das Ganze weiterentwickelt. Mhm. Schließlich noch als letztes Argument, das wir uns anschauen wollen, ist, dass die gendergerechte Sprache eben bei, Anführungs- und Schlusszeichen, normalen Menschen ganz schlecht ankommt. Ja, es sollte die kommunikationswissenschaftlich kritische Frage erlaubt sein, ob Genderstern und Binnen-I bei den Rezipienten so ankommen, wie sie wirken sollen. Denn der Text konstituiert sich im Leser. Es ist durchaus denkbar, dass Rezipientinnen und Rezipienten außerhalb intellektueller und wissenschaftlicher Milieus eher ablehnend reagieren und Texte und Sprechakte mit den genannten Manierismen als elitäre Sondersprache wahrnehmen. Das ist ja schon mal relativ elitär, also wie er da schreibt. Also da grenzt er sich ja auch schon mal ab. Ich weiß auch nicht, ob das alle verstehen. Aber ja, also das ist, glaube ich, auch nicht wirklich eine Härte. Das geht ja in dasselbe Argument, das wir schon besprochen haben, dass die Verständlichkeit leidet.
Und die Verständlichkeit leidet nicht.
Genau.
Wenn Herr Stöber gemacht hätte, was es Wissenschaftler machen soll, hätte zum Beispiel auch gesehen, dass in Schweden nach der Einführung eines genderneutralen Pronomens die Akzeptanz nach einiger Zeit sehr hoch wurde, bei allen Menschen, nicht nur bei elitären Akademikerinnen und Akademikern. Der dritte Text im Bunde, Tamara Wernli, sensibel, unsensibel in der Weltwoche. Tamara Wernli ist Kolumnistin und YouTuberin, recht erfolgreich auch, zumindest für Schweizer Verhältnisse. Ihr Text erschien im März 2021 mit dem Titel Sensibel, unsensibel. Auch wer für Fairness ist, kann Gendern für Humbug halten. Ein erstes Argument, das sie bringt, ist so ein Dauerbrenner, das generische Maskulinum schließe durch alle ein, aber sie ergänzt dann mit einem Twist, das Problem sind dann eigentlich die Frauen, die sich ausgeschlossen fühlen.
Zitat, das generische Maskulin schließt alle mit ein. Wenn von Ärzten gesprochen wird, dann denken die allermeisten Menschen an Männer und Frauen. Bei der Gendersprache geht es auch um Selbstbewusstsein. Selbstbewusste Mädchen und Frauen fühlen sich beim generischen Maskulin nicht ausgeschlossen oder abgewertet. Sie denken nicht, dass die Welt nur aus Männern besteht und sie keine Ingenieurinnen werden können. Dort könnte man ja mal ansetzen, schreibt sie. Beim generischen Maskulin sind auch Frauen mitgemeint, die sich keinem binärischen Geschlecht Mann oder Frau zuordnen.
Also, das ist sehr interessant. Das heißt, das Problem sind Frauen mit zu wenig Selbstbewusstsein, die müssen selbstbewusst sein, aber offenbar nicht so selbstbewusst, dass sie fordern, dass man doch genderneutral schreiben soll. Das heißt, ja, das Selbstbewusstsein für Tamara Wernli muss sich bei Frauen genau in einem grünen Bereich einpendeln.
Ja, stimmt. Und sie meint eben, dass das generische Maskulin gar nicht aktiv diskriminierend sei. Also ja, sie schreibt, Menschen respektvoll zu begegnen hat nichts mit Sternchen zu tun. Gendern bringt nicht mehr soziale Gerechtigkeit. Also da, ja.
Gut, das ist jetzt
mal wieder. Das ist die Frage, ja, inwiefern hat Sprache letztlich etwas mit unserem Denken zu tun? Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. In einer früheren Welt, wieder Zitat, hieß Diskriminierung einmal eine Person, meist mit Absicht, zu diskriminieren oder zu beleidigen. Heute, so geht die Ideologie, die hinter dem Gendern steckt, macht man sich der Diskriminierung und Beleidigung nur schon schuldig, wenn man diese neue Sprache nicht benutzt.
Es ist erstaunlich, wie wenig Reflexionswilligkeit vorhanden ist. Das Problem ist eben, dass Sprache nicht einfach neutral ist. Sprache ist aufgeladen und reproduziert gewisse Verzerrungen, auch diskriminierende Verzerrungen. Und jetzt geht es darum, dass wir darüber nachdenken und uns überlegen, wie kann man es besser machen.
Genau, die Sprache selbst, natürlich ist das nicht aktiv, aber die Verteidigung einer Ideologie, die dahinter steckt, das ist durchaus ein aktiver Sprechakt. Und die Verteidigung einer diskriminierenden Ideologie, ja, das könnte man dann auch schon als einen Akt der aktiven Diskriminierung beschreiben. Und das ist ja genau das, was Merli hier macht.
Ein letztes Argument in Ihrem Text, das interessant ist, nicht unbedingt gut, aber interessant, wie benutzen die Sprache ja so, wie sie ist, schon lange, dann soll es doch so bleiben. Zitat. Oder wenn man vernünftige Argumente über subjektive Befindlichkeiten stellt, weil nicht persönliche Betroffenheit über Gut und Böse entscheidet, sondern viel eher die in Jahrhunderten entstandene und ausgehandelte Übereinkunft der Gesellschaft. Jahrhunderte haben wir schon die Sprache, die wir haben. Da muss man nicht daran rütteln, ist doch gut.
Ja, und genau, das ist auch interessant, was sie hier macht, also aus einer theoretischen Perspektive, sie braucht hier Begriffe, die mich bis zu einem gewissen Grad mal triggern. Vernünftige Argumentation und Übereinkunft. Also ihr Argument ist, dass vernünftige Argumente, das sind Argumente, die sich auf eine ausgehandelte Übereinkunft stützen. Also das greift meines Erachtens jetzt gerade, wenn man die Theorien zur Deliberation beispielsweise anschaut, doch viel zu kurz, denn ja, vernünftige Argumente sind im Sinne guter Gründe zu verstehen. Also das verweist eben auf Aussagen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie eben kritisierbar sind. Erst dadurch entsteht ein vernünftiger im Sinne eines rationalen Diskurses, in dem wir eben das Gegenüber kritisieren können und Gründe austauschen. Und wenn man sich jetzt eben darauf stützt, dass nur was schon besteht, weil da irgendwann mal eine Übereinkunft zustande gekommen ist, wenn das nur vernünftige Gründe sind, dann können wir ja gar nicht mehr streiten gewissermaßen. Und dann bricht ja eine rationale Argumentation zusammen. Also hier
zusammengefasst, es gab mal eine Übereinkunft, man soll Hexen verbrennen, aber das war da nicht eine gute Idee.
Genau, also ja, ich finde es einfach interessant, wenn man sich dann diesen Begrifflichkeiten bedient und sie dann irgendwie doch etwas verquer dann benutzt.
Und sich als die Vernunft, die vernünftige Position hinstellt. Genau. Ziemlich amüsant.
Genau, entscheidend ist letztlich ja, was ist der Inhalt eines Arguments oder eines Grundes und nicht, ob das jetzt aus einer Übereinkunft entstanden ist oder eben über viele Jahre gewachsen ist.
Es gibt Quatsch, den Leute lange machen, den viele Leute machen, aber es bleibt Quatsch. Gut. Das war jetzt also eine Tour de force durch drei Artikel von Kritikerinnen von gendergerechter Sprache. Was nehmen wir aus diesen Dingen mit?
Ja, die Argumente sind nicht immer sehr einfach überhaupt mal nachzuvollziehen, geschweige denn überzeugend.
Ja, es sind fast so reflexartige, aus dem Bauch geschossen, aus der Hüfte geschossene Behauptungen. Einfach, man findet Scheiße und will irgendwie das Scheiße finden.
Wenn man das nochmal kurz zusammenfasst, was wir jetzt in allen drei Texten gesehen haben, dann sind das vermutlich die folgenden Argumente. Zunächst die Verständlichkeit, haben wir gesehen, ist empirisch nicht haltbar, dieses Argument. Dann haben wir gesehen, dass die selektive Nutzung kritisiert wird, also eben, dass es nur für Begriffe benutzt wird, die positiv konnotiert sind. Hier, falls das überhaupt stimmt, ist es eher ein Problem einer nicht konsequenten Anwendung und das bedarf halt der weiteren Diskussion. Status-Quo-Argument, also die Berufung auf die Tradition, haben wir jetzt auch gerade besprochen. Ja, nur weil etwas ist, soll man es nicht kritisieren können. Das braucht sich nicht zu rechtfertigen. Das ist einfach ein Witz, weil sonst gäbe es ja keinen Fortschritt. Dann haben wir gesehen das Top-Down-Argument, also das Sprachpolizei oder das…
Wie bei den Nazis und den Kommunisten.
Genau, genau. Ich meine, klar, wenn es Regeln gibt, die Regeln werden eigentlich immer Top-Down gesetzt. Es geht aber nicht darum, dass Regeln gesetzt werden, sondern was ist der Inhalt einer Regel? Und ja, da kann man sagen, dass jetzt diese Diskussion ja aus einem gesellschaftlichen Diskurs erwächst. Also das hat jetzt nicht besonders viel mit Diktatur zu tun, meines Erachtens.
Dann war noch prominent das Argument der Diskriminierung.
Genau.
Diskriminierung gibt es gar nicht in der bestehenden Sprache. Und mit gendergerechter Sprache wird die Diskriminierung erst erschaffen. Eine Verdrehung der Realität.
Und letztlich, und da denken wir, glaube ich, beide, das ist so ein bisschen das Herzstück, die Ideologie. Also ja, klar, in der Sprache reproduzieren sich Formen von Ideologien. Aber ja, das heißt nicht, dass man das nicht kritisieren soll und dass eben genau die Kritik an der gendergerechten Sprache eben auf eine inklusive Ideologie, sagen wir mal, abzielt. Ich glaube, das ist ziemlich offensichtlich.
Und interessant ist, dass jetzt alle drei Texte behauptet haben, die Sprache an sich, die normale Sprache in Anführungszeichen, die tradierte Sprache, sei nicht ideologisch, sondern dieses Projekt der gendergerechten Sprache, das ist Ideologie. Und das andere, die Sprache an sich, ist neutral. Genau. Und das stimmt eben genau nicht.
Genau.
In diesem Kontext gibt es noch einen sehr interessanten Kommentar von Eric Gür, dem Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung. Im März hat er einen Artikel geschrieben mit dem Titel «Identitätspolitik hält für Deutschland eine gefährliche Pointe bereit». Zitat: «Hinter dem Gendersternchen lauert etwas anderes, viel Fundamentaleres. Sprache ist ein Herrschaftsmittel. Wer bestimmt, was gesagt oder geschrieben werden darf und in welcher Form, hat Macht über die Gesellschaft.» Das ist sehr schön entlarvend, nicht weil die Unterstellung kommt, die Linken wollen die Macht an sich reißen, sondern implizit, wir, die wir jetzt an der Macht sind, die bestehenden Machtverhältnisse gut finden, auch in der Sprache, wir wollen nicht, dass sich etwas verändert.
Genau, ich glaube, damit erklärt sich auch, dass sich eben gewisse Kreise so getriggert fühlen, ist vermutlich vor allem Angst. Angst vor einem Machtverlust. Wenn ihr Feedback oder Fragen zur heutigen Folge habt, so könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an kontakt@dasmonokel.xyz.
Wir tummeln uns auch auf Facebook, Twitter, LinkedIn.
Eine Liste der Quellen, die wir für die heutige Folge verwendet haben, findet ihr auf unserer Homepage www.dasmonokel.xyz bei den Infos.
Wenn ihr unseren nationalsozialistisch-faschistisch-kommunistischen Podcast unterstützen möchtet, geht das ganz einfach.
Ja, über eine Bewertung beispielsweise auf Apple Podcasts freuen wir uns riesig. Und wie ihr alle wisst, je mehr Bewertungen, desto mehr Leute stolpern auch über unseren Podcast.
Auf patreon.com/dasmonokel könnt ihr uns auch ein Trinkgeld spenden. Da klingelt die Kasse und wir sind froh.
Die heutige Folge erscheint in Partnerschaft mit der Medienwoche, einem digitalen Magazin über Journalismus und Kommunikation.
Vielen Dank fürs Reinhören.
Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.